Ja, willkommen zur dritten Einheit. Lasst uns noch einmal stille werden und dem Herrn auch für diese Zeit uns anbefehlen. Himmlischer Vater, so bitten wir dich nun um deinen Segen für die Verkündigung deines Wortes heute Abend. Hilf uns, dass wir aufmerksam sind und gib uns offene Ohren, ja, offene Herzen, offene Augen, dich in deiner Herrlichkeit zu sehen und uns wirklich zu erfreuen an dem, was wir in und an Jesus Christus haben. Und gebrauche auch jetzt die Betrachtung deines Wortes, um uns vorzubereiten auf das Mahl des Herrn, wenn wir gemeinsam erinnern, was du Großes für uns getan hast in Christus Jesus. So sei ihm die Ehre, darum bitten wir, erfülle uns mit deinem Geist nun für das Aufnehmen und Vernehmen deines kostbaren Wortes. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch schon herausgefunden hat, was mich auf dem Rätsel betrifft, ja, was auf mich zutrifft. Eine Sache, die vielleicht auf mich zutreffen könnte, die ich aber nicht angegeben habe, bei uns läuft ständig der Radiomusiksender Klassik Radio aus dem Internet. Ganzen Tag läuft bei uns klassische Musik. Vor einigen Jahren gab es auf Klassik Radio ein Spiel, denke ich, hieß das, ja, der Unvollendete. Es war ein Satz, den die Zuhörer irgendwie versuchen sollten zu vollenden. Und so war auch die Opernsängerin Anna Netrebko einmal dran und gab ihren unvollendeten Satz, wenn sie sagte, hallo liebe Klassik-Radio-Hörer, hier ist Anna Netrebko, auf diese drei Dinge kann ich gut verzichten. Schlechte Laune, Heiserkeit und. Und 5 Wochen lang haben all die Zuhörer jetzt angerufen, um zu sagen, was wohl die dritte Sache ist, die Anna Netrebko so gar nicht leiden kann. Bis dann ein Berliner drauf kam, dass es eine Hochzeitstorte ist. Zu dieser Zeit hat, glaube ich, Netrebko geheiratet und so hat er für die Antwort eine Hochzeitstorte sage und schreibe 22.800 Euro bekommen. Der Unvollendete. Nun, ich denke, mit dem, was wir bisher gesehen haben in den ersten zwei Vorträgen, haben wir gesehen, dass das Buch Prediger aufbaut auf etwas hin, was dann im Neuen Testament erfüllt wird. Dass hier eine Erwartung geschaffen wird durch das Buch Prediger, und letztendlich das Neue Testament nun diesen unvollendeten Satz des Alten Testamentes vervollständigt. Ja, wir haben im Buch Prediger gesehen, was die Auswirkung des Fluches auf das Leben des Menschen und die damit verbundene Mühseligkeit, Wertlosigkeit, Begrenzung und letztendlich Endlichkeit ist, die Vergänglichkeit und Eitelkeit mit sich gebracht hat. Und so sehnen wir uns, wenn wir dieses Buch lesen, nach der Erfüllung, nach der Vervollständigung und wir sehen uns danach, wo ist denn jetzt das Wirken Gottes, wodurch dieser Schatten der Vergänglichkeit aufgehoben wird. Und so wollen wir das Buch Prediger jetzt so betrachten, dass wir einmal einen Schritt weitergehen und sehen, was ist denn jetzt die Antwort des Neuen Testamentes auf diese Erwartung, die durch das Buch Prediger, aber eigentlich durch das ganze Alte Testament geschaffen wird. Und die Antwort darauf finden wir in dem Text, den Stefan auch heute Abend schon gelesen hat, nämlich in Römer Kapitel 8, wo Paulus letztendlich dieses Thema des Predigers aufgreift, dieses Thema der Vergänglichkeit und jetzt uns eine Antwort gibt und uns aufzeigt, wie Jesus Christus letztendlich die Antwort und die Lösung für diesen Schatten der Vergänglichkeit und Eitelkeit, der auf allem liegt, darstellt. Und so lasst uns noch einmal jetzt hier in Kapitel 8, Römer 8, die Verse 20 bis 23 betrachten. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie den Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wir sehen also genau das, was wir auch im Buch Prediger beobachtet haben. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Und dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Ja, wer ist es? Es ist Gott, der absichtlich die Welt dieser Vergänglichkeit unterworfen hat, um letztendlich in uns diese Sehnsucht, diese Erwartung zu erfüllen, dass das, was der Sündenfall mit sich gebracht hat, wieder rückgängig gemacht wird. Und es ist, sind nicht nur wir Menschen, die auf diesen Tag hoffen, an dem die von Tod und Vergänglichkeit überschattete Welt von der Tod und Vergänglichkeit befreit wird, sondern es ist die ganze Schöpfung, die darauf wartet. Und sie wartet auf die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Darauf wollen wir gleich noch weiter eingehen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich, dass endlich dieser Schatten der Vergänglichkeit gelüftet wird. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzt und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. So sehen wir hier eine weitere interessante Bemerkung. Ist die Rede von wir, die im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben. Ja, das, was die Freiheit der Kinder Gottes sein wird, es gibt bereits Menschen, die schon darauf einen Vorgeschmack erhalten haben. Paulus beschreibt hier sehr ähnlich wie auch der Prediger die Vergänglichkeit, die ihren dunklen Schatten auf das Erdenleben wirft. Und so wollen wir heute Abend einmal diese zwei Punkte, die ich eben schon gehighlightet habe, insbesondere aufgreifen. Denn das ist letztendlich die Antwort, die Paulus uns gibt, wie in Jesus Christus wirklich jetzt dieser Schatten zum Teil und dann vollständig entfernt wird. Zuerst einmal redet er hier von der Erstlingsgabe des Geistes. Ja, er sagt, und wir selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben. Ja, eine Erstlingsgabe des Geistes heißt es hier eigentlich wortwörtlich, so heißt es dann auch in der Schlachterübersetzung. Erstlingsgabe, ich denke, jeder von uns, der ein Landwirt ist, kann sich das vielleicht vorstellen, es wird die erste Frucht eingebracht. Ja, das ist die Erstlingsgabe. Es gibt also in gewisser Weise eine Vorhut. Es gibt diejenigen, die bereits schon das, was der Geist bewirken will, erlebt haben. Und dann als zweites spricht er von der vollständigen Sohnestellung. Er redet davon, dass jetzt die Söhne, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, ja, dass vollständig sie das erhalten, was ihnen versprochen worden ist. Nun, worauf bezieht sich diese Erstlingsgabe des Geistes und dann diese vollständige Sohnestellung, von der Paulus hier redet? Diese vollständige Sohnestellung ist letztendlich, dass Gott vollständig diese Welt befreit von dem Schatten der Vergänglichkeit, wenn er diese Welt, in der wir jetzt leben, vernichtet, mit Feuer vernichtet und dann einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. Ich glaube, vielleicht sind wir es nicht gewöhnt, über den Himmel so zu reden, aber wenn wir wirklich die Bibel uns genauer angucken, dann wird dort der Himmel nicht beschrieben als eine Existenz, wo wir auf irgendeiner Wolke schwebend, Harfe spielend, für alle Ewigkeit nur Halleluja singen. Ich hoffe, ich enttäuschte mit niemanden. Nein, der Himmel, von dem die Bibel spricht, ist eine neue Erde. Eine Erde, auf der Jesus Christus herrscht und in Gerechtigkeit herrscht. Es ist eine neue Erde. Es ist letztendlich Paradise Regained. Es ist das Paradies, was erneut geschaffen ist. Es ist eine Rückkehr letztendlich zu dem Garten Eden, zu dem, wozu der Mensch, zu Gott, den Menschen geschaffen hat. Ja? Der Himmel wird also nicht sehr anders sein als der Garten Eden. Das ist letztendlich die Geschichte der Bibel. Die Reise vom Garten Eden zu der neuen Stadt, dem himmlischen Jerusalem, was ein neues Eden darstellen wird. Und ich denke, hier in der Ewigkeit erwartet uns dann das Leben, wonach wir uns eigentlich sehnen, nämlich wo wir, die wir mit der Ewigkeit im Herzen geschaffen sind, endlich diese Unendlichkeit, diese Ewigkeit dann in der Gegenwart Gottes ausleben werden. Das ist also das, was Paulus uns hier in seiner Kommentar, in dem, was die Lösung dieses Lebens unter der Vergänglichkeit ist, als zweite Hoffnung darstellt, nämlich die vollständige Sohnestellung. Aber davor redet er jetzt von der Erstlingsgabe des Geistes und in der neuen Leben Bibel heißt es, wie gesagt, hier, dass wir bereits schon die Vorhut erlebt haben, dass wir bereits schon einen Vorgeschmack erlebt haben von dem, was uns dann für alle Ewigkeit erwartet. Wir haben heute Morgen das Lied zwischen Himmel und Erde gesungen. Ja? Und ich denke, dieses Lied beschreibt wahrscheinlich wie kein anderes Lied, was wir dieser Tage in unseren Gemeinden singen, diese Realität. Nämlich, dass bereits schon der Himmel hier angebrochen ist. Jeder Mensch, der durch den Heiligen Geist wiedergeboren und erneuert wurde, hat bereits schon eine Anzahlung, einen Vorgeschmack des Lebens, das uns auf diesen neuen Himmel, dieser neuen Erde erwartet. Das ist ein Leben, wo wir in Verbindung mit Christus bereits jetzt schon zu einem gewissen Maße die Vergänglichkeit überwinden können. Und so wollen wir heute Abend auf diese Erstlingsgabe des Geistes eingehen. Und ich habe hier das Bild, Baptism, Water, ja. Letztendlich, das ist das, was auch in der Taufe symbolisiert wird. Nämlich, dass wir von Neuem, wir sind mit Christus gestorben und auferstanden zu neuem Leben. Sicherlich geschieht das nicht mit der Taufe, aber das ist das, was die Taufe symbolisiert. Dass diese Erneuerung, dass wir bereits diesen Vorgeschmack der Ewigkeit jetzt schon erlebt haben. Und darauf wollen wir heute Abend eingehen und morgen wollen wir dann sehen, wie diese Hoffnung der vollständigen Sohnstellung, diese Hoffnung, das Leben hin auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, letztendlich auch jetzt schon in diesem Leben die Antwort ist dafür, wie wir mit dem Schatten, den der Sündenfall auf diese Erde geworfen hat, nämlich der Vergänglichkeit, der Bedeutungslosigkeit umgehen. Lass uns heute Abend also auf diese Erstlingsgabe des Geistes eingehen. Und so will ich noch einmal jetzt auch hier Römer 8, Vers 19 und Vers 23 für uns lesen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott die Söhne Gottes offenbaren wird. Ja, also diese volle Sohnestellung, die wir dann morgen betrachten. Und dann heißt es in Vers 23, und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird. Wir haben jetzt schon einen Vorgeschmack darauf, was uns in der Ewigkeit erwartet. Und ich will das vielleicht einmal veranschaulichen. Eine Beschreibung auf diesem Rätselzettel, die auf mich zutreffen würde, ist, ich bin tatsächlich schon in über 20 Ländern und über 100 Städten gewesen. Aber da sollte nicht mein Name daneben schreiben, das bin also nicht ich. Ich bin viele Jahre mit einem Chor von der Uni, wo Missy und ich studiert haben, von Genf bis nach Moskau gereist mit einem Chor als Übersetzer und als Co-Leiter dieses Teams und habe an vielen Orten gepredigt und letztendlich auch an vielen Orten, gerade im deutschsprachigen Raum, für die Studenten als Tourguide gedient und stellt euch das vor, hier sind drei Gruppen von also drei Kleinbusse, ja, also 27 Studenten in drei Kleinbussen und wir reisen durch ganz Europa. Ja, und einer der Highlights dieser Tour war sicherlich die Schweiz. Auch ein bisschen Österreich, ja, ihr seid schön nah an der Schweiz ran, aber dort diese Kühe und ihr könnt euch vorstellen, diese Amis, ja, sind schlimmer als Japaner, wie sie dann ihre Kameras alle rausziehen und sagen, oh, sind diese Kühe nicht goldig und cool und diese Glocken und, aber jetzt mal ohne Spaß, ja? Was eigentlich, als diese Busse hier durch die Schweizer Alpen gereist sind, Was da eigentlich geschehen hätte sollen, ist nicht, dass die Kühe, nicht, dass die Studenten gesagt haben, wow, guckt euch diese Kühe an, sind die nicht cool und sind die nicht drollig? Sondern eigentlich hätten diese Kühe, die hier fotografiert wurden, die hätten sagen sollen, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? 3 Busse mit jungen Menschen, die die Erstlingsgabe des Geistes erlebt haben, die bereits schon einen Vorgeschmack bekommen haben von dem, worauf wir und alle anderen Kühe hier in den Schweizer Alpen träumen und warten. Nämlich, dass Gott endlich den Schatten der Vergänglichkeit von dieser Welt wegnimmt. Dass auch wir als Kühe nicht mehr leiden müssen. Darf ich mal vorstellen? Das ist das Privileg. Das ist das, was uns als wiedergeborene Gläubige auszeichnet. Gott hat bereits schon in uns das, was er für alle Ewigkeit dieser Welt bereiten will, wenn er eine neue Welt schafft, dieses Werk begonnen. Es ist unbeschreiblich letztendlich. Und es ist eigentlich die ganze Bibel, das ganze Alte Testament, was eigentlich eine unvollendete Geschichte schreibt und eine Sehnsucht danach erweckt, dass diese Geschichte vervollständigt wird. Dass wir endlich erfahren, wie wird Gott es schaffen, den Menschen wieder zurückzubringen in den Garten Eden. Ja, es wird im Alten Testament nicht nur in dem Buch Prediger die Notwendigkeit dieser Erneuerung aufgezeigt. Es wird nicht nur eine Sehnsucht danach geschaffen, sondern es wird auch schon durch das Alte Testament der Weg gebahnt. Letztendlich die Herzen der Menschen vorbereitet, jetzt, wo Jesus kommt, wie die Botschaft des Reiches Gottes auch zu uns kommt, dass wir vorbereitet sind, diese Botschaft aufzunehmen. Und doch, wie können wir vielleicht auf den Punkt bringen, was denn diese Antwort, wie denn, dieser Vorgeschmack, diese Erstlingsgabe des Heiligen Geistes aussieht? Die Antwort finden wir vielleicht in solchen Versen wie Kolosser 1, Vers 27 bis 28, wo Paulus das Phänomen beschreibt, dass wir eins geworden sind mit Christus. Eins sein, Vereinleibung in Christus. Hier heißt es in Kolosser 1, Vers 27, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Das ist letztendlich das, was sich angebahnt hat durch das ganze Alte Testament, wo Gott jetzt sagt, hier ist die Antwort auf all die Fragen, die ich aufgeworfen habe im Alten Testament. Und die ist, Christus lebt in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt an euch, darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Hier wieder der Blick auf die volle Sohnstellung, wenn wir auf einen neuen Himmel, neuen Erde leben. Ja, dass wir teilhaftig sind an seiner Herrlichkeit. Aber bereits jetzt schon hat das begonnen, nämlich in Form von Christus lebt in euch. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf zeigt das ganze Alte Testament hin, dass das geschehen muss. Ja. Wir finden dann weiter in Kolosser 2 dieses Einssein mit Christus beschrieben als durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zum neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Was Paulus hier benutzt, ist dieses Bild der Beschneidung, der Erneuerung unseres Herzens. Schon im Alten Testament, an einer sehr zentralen Stelle, nämlich im 5. Mose Kapitel 30, prophezeit Mose, dass der Tag kommen wird, wo Gott das Herz seines Volkes beschneidet und erneuert. Und durch das ganze Alte Testament, ja besonders dann auch in der Prophezeiung von Jeremia und Hesekiel von einem neuen Bund, wo Gott wieder sagt, ich werde eure Herzen erneuern, stellt sich die Frage, ja, wie wird denn Gott unsere Herzen erneuern? Und Paulus sagt, diese Erneuerung des Herzens nimmt die Form, dass wir einverleibt werden in Christus, dass wir eins sind mit Christus. Nun, und darüber wollen wir uns heute Abend einmal einige Gedanken machen. Dieses Einssein mit Christus wird zum einen hier in Johannes Kapitel 12, Vers 24 beschrieben als: Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Schon eben im Kolosserbrief Kapitel 2 haben wir gesehen, dass das letztendlich in der Taufe symbolisiert wird. Wir sind mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden zu neuem Leben. Ja, Christus musste für uns sterben. Aber da liegt das Geheimnis des christlichen Lebens drin. Dass wir sehen, es war für mich, dass er dort gestorben ist. Und weil er für mich gestorben ist, betrachte ich mich als mit ihm gestorben und jetzt auferstanden zu neuem Leben. Und in dieser Auferstehung, in diesem neuen Leben zu leben, das ist letztendlich das, wie es aussieht, dass wir vom Geist geführt diese Erstlingsgabe des Geistes ausleben. Ich denke, ein noch bekannteres Bild, was wir auch im Johannesevangelium finden, ist dann Kapitel 15, das Bild von dem Weinstock und den Reben, wo Jesus sagt: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Ja, Johannes beschreibt hier dieses Einssein mit Christus, dass wir wie eine Traube wie eine Rebe am Weinstock hängen und letztendlich all unsere Lebenskraft aus diesem Weinstock hervorbringen. Und letztendlich nur durch unsere Verbundenheit mit dem Weinstock können wir wirklich Frucht bringen, können wir Trauben hervorbringen, die wirklich vor Gott gelten. Wir sehen also hier schon auch im Johannesevangelium, und Paulus greift dann dieses Phänomen des Einssein mit Christus an so vielen Stellen auf. Gerade darin erweist sich, das ist das Phänomen, das ist das Leben, was Christus uns eröffnet hat. Jesus wird für uns zu unserer Gerechtigkeit. Er wird für uns zum Wert. Er wird für uns zur Annahme vor Gott. Er wird für uns zur Herrlichkeit. Er ist letztendlich derjenige, dessen wir uns rühmen. Er ist derjenige, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Er ist derjenige, der letztendlich das Ziel unseres Lebens verkörpert. Er ist derjenige, der uns einen ganz neuen Sinn im Leben gibt. Er ist derjenige, der uns Sicherheit und Geborgenheit gibt. Er ist derjenige, der für uns zum Lohn, ja, er ist derjenige, der für uns zur Freude und Erfüllung wird. Er ist derjenige, der für uns zur Weisheit, zur Errettung, zum Wachstum in der Heiligung wird. Ja, er wird letztendlich zu dem Inbegriff der Mission unseres Lebens. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden zu neuem Leben. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater Kapitel 2, Vers 20. Das ist also das, was das Neue Testament uns darreicht oder präsentiert als die Antwort. Auf was ist das Geheimnis? Was ist das, worauf wir durch das ganze Alte Testament hindurch gewartet haben? Was ist Gottes Antwort auf die Probleme, die wir in der Welt wahrnehmen? Und so bringt uns das dazu, dass wir all diese Begrenztheit, die wir heute Morgen uns vor Augen geführt haben, einmal jetzt heute Abend darüber nachdenken, inwiefern ist jetzt meine Verbundenheit mit Christus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, inwiefern ist das die Antwort, um umzugehen mit meiner begrenzten Lebensdauer, mit meiner begrenzten Erkenntnis, mit meiner begrenzten Fähigkeit, wirklich Erfüllung in dieser Welt zu erfahren, meiner begrenzten Fähigkeit, wirklich zu schaffen und Errungenschaften zu bringen, letztendlich mein Leben zu kontrollieren und dass das Leben wirklich fair ist und nicht die Sünde meiner Nächsten, mich und meiner eigenen Sünde mich beeinträchtigt. Und so wollen wir heute Abend sehen, dass letztendlich Jesus Christus und das Einssein mit Jesus Christus Sehr wohl, die Antwort darauf ist, denn er ist die neue Gerechtigkeit, denn die neue Gerechtigkeit in Christus erlaubt mir, dass ich weiß, wo ich vor Gott stehe. Wir sehen, dass in dieser Verbundenheit mit Christus sich ein neues Ziel auftut, ein neues Ziel in Christus. Ich weiß, wo es hingeht im Leben. Und wir werden heute Abend sehen, neue Sicherheit in Christus. Ich weiß mich geborgen vor Gott. Und ich denke, diese drei Punkte sind die Antwort auf das Problem, was wir in dem Buch Prediger vernehmen. Zuerst mal, lasst uns also sehen, neue Gerechtigkeit in Christus. Ich weiß, wo ich stehe. Ich denke, das Problem des Lebens in der Vergänglichkeit, was der Prediger wirft, ist, dass wir Schmied unseres eigenen Glücks sein wollen, es aber nicht können. Ja, wir wollen letztendlich unser eigenes Schicksal bestimmen können. Aber der Prediger in seiner Frustration kommt zu der Erkenntnis, dass wir nicht in der Lage sind, unser Leben zu kontrollieren, so wie wir heute Morgen schon gesehen haben. Und so lesen wir hier im Prediger 8, Vers 12 bis 14, auch wenn ein Mensch, der 100-mal sündigt, trotzdem ein hohes Alter erreicht, so weiß ich dennoch, dass es denen, die Gott lieben, gut gehen wird, weil sie ihn ernst nehmen und ehren, das heißt vor ihm in Ehrfurcht leben. Dem Menschen dagegen, der von Gott nichts wissen will, wird es nicht gut gehen. Er kann sein Leben auch nicht verlängern. Es ist vergänglich wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht vor Gott hat. Ehrlich gesagt, so stellen wir uns das Leben vor. Wir wünschen uns, dass es so einfach wäre, dass wir sagen, okay, ich fürchte Gott, ich liebe Gott, dann wird es mir gut gehen. Und all diejenigen um mich herum, die Gott nicht fürchten, die können ihr Leben nicht verlängern und ja, ihnen wird es nicht gut gehen. Aber es ist so, als ob hier wir es eigentlich nur mit einem Spruch zu tun haben, den der Prediger hier zitiert. Denn er sagt jetzt weiter, aber das, was ich hier beschreibe in diesen ersten zwei Versen, ergibt auch keinen Sinn auf dieser Welt. Denn es gibt Menschen, die leben gerecht und werden trotzdem mit einem Schicksal bestraft, das eigentlich derjenige verdient hätte, der falsch und böse lebt. Ich kann nur sagen, dass das einfach sinnlos ist. Als meine Mutter vor 9 Jahren gestorben ist, ist doch tatsächlich eine Schwester aus der Gemeinde auf mich zugekommen und hat wirklich angedeutet und gesagt, meinst du nicht, dass es vielleicht auf der Grund der Sünde deiner Mutter ist, dass sie schon mit 66 Jahren aus dem Leben geschieden ist? Nun, kleiner Tipp, so sollte man nicht Seelsorge betreiben. Ja? Aber so einfach ist das nicht. Und sicherlich, man fragt sich, ja, was will Gott mir damit sagen? Ja, dass meine Mutter hier schon eigentlich so früh aus dem Leben gerissen wird. Ja, wir haben vorhin abschließend das Beispiel von dem Jakob gesehen. Ja, das Leben mit all der Schwere des Lebens wirft die Frage auf, wie stehe ich eigentlich vor Gott? Immer wieder kommen die Zweifel auf und wir fragen uns, will Gott mir mit dem, was er hier in mein Leben hineinbringt, etwas auswischen? Ist Gott unzufrieden mit mir? Ist Gott böse auf mich? Aber ich denke, auch wenn das Buch Prediger diese Frage uns aufwirft, so kommen wir in unserer Verbundenheit mit Christus zu der klaren Antwort. Wie Gott mich sieht, lässt sich nicht messen an den Schicksalsschlägen, die Gott in meinem Leben zulässt. Sondern mein Stand in Christus definiert, wie Gott mich sieht. Mein Stand in Christus ist letztendlich ausschlaggebend dafür, wie Gott mich betrachtet. Und so fängt Römerbrief Kapitel 8 an, im ersten Vers, mit dieser wunderbaren Aussage. Also gibt es jetzt für die zu Christus Jesus gehören, die in Christus Jesus sind, keine Verurteilung mehr. Ja, wir als diejenigen, die in Christus hineingetauft wurden durch den Heiligen Geist, diejenigen, die jetzt Christus angehören, wir wissen, es ist Jesus Christus, der für meine Sünden dort am Kreuz gesühnt hat. Es ist er, der an meiner Stelle dort gehangen hat. Es ist der Zorn Gottes, der Gott den Sohn getroffen hat an meiner Stelle. Es gibt keine Verurteilung mehr. Gott schaut herab auf mich aus dem Himmel und er sieht in mir jemand, der gerecht und angenehm ist vor ihm. Es gibt keine Verdammnis, es gibt keine Verurteilung mehr. Ja, diese Tatsache, dass Gott nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat, wie es dann in Vers 32 weitergeht, sondern ihn für uns alle gegeben hat, weist darauf hin, dass wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer soll uns also verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Kein Tod, keine Krankheit, keine Schicksalsschläge, keine Schwere des Lebens. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn er selbst bereit war, seinen eigenen Sohn für uns zu geben, dann wird er uns mit ihm auch alles andere schenken. Gott hat großartige Pläne mit deinem und mit meinem Leben, nämlich er will sich in uns verherrlichen. Er will uns zu Trophäen seiner Gnade machen. Was Gott vorhat in deinem Leben, ist so viel größer als alles, was du dir je selbst vorstellen könntest. Ich denke, so können wir die Schicksalsschläge, die Gott in unserem Leben zulässt, ganz anders betrachten. Wir wissen, sie sind Teil eines guten, eines Plans, eines guten und weisen und ordnenden Gottes, von dem wir auch gestern Abend schon gehört haben. Und dass Gott so gut ist und so ordnend ist, zeigt sich darin, dass er Jesus Christus für uns hingegeben hat. Das kostbarste Geschenk, was er uns gegeben hat. Und unser Stand, den wir jetzt in Christus haben, ist, dass Gott uns bedingungslos liebt. Weil seine Liebe für uns nicht abhängig ist von unserem Verhalten, sondern abhängig ist von dem, was Jesus bereits für uns getan hat. Seht ihr, das heißt es, am Weinstock zu hängen. Das heißt es, in enger Verbundenheit mit Christus zu leben und mich selbst als den zu sehen, der mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden ist zu neuem Leben. Und darin erweist sich Jesus Christus als der Weg zurück in die Beziehung zu Gott. Und ich denke mal, wir haben gesehen, all diese Begrenztheit ist letztendlich das Leben im Abseits von Gott. All das, was wir heute Morgen über, dass der Mensch letztendlich versucht, seine Erfüllung zu bekommen in einer Welt, die ihm keine Erfüllung geben kann, ist, weil der Mensch woanders sucht als bei Gott. Aber es ist Jesus Christus, der uns gerecht macht vor Gott und damit Gott den Weg zu uns wieder öffnet und unseren Weg zu Gott. Wir waren als Feinde mit Gott. Gott war unser Feind und wir waren seine Feinde. Und Jesus Christus hat für Frieden gesorgt. Wir standen verflucht und verurteilt vor Gott, die wir unter dem Fluch lebten. Aber jetzt gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Es kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. So ist diese neue Gerechtigkeit der Weg zurück zu einer Beziehung mit Gott. Und wenn du heute Abend hier sitzt und diese Beziehung noch nicht in Christus Jesus erfahren hast, dann ermutige ich dich, dass du diesen Weg zurück zu Gott suchst. Es gibt keine größere Gewissheit und kein schöneres Bewusstsein, als zu wissen, ich habe Frieden mit meinem Schöpfer in Christus Jesus gefunden. Aber damit ist Jesus auch zu dem Ausweg aus Frömmigkeit, Nihilismus, Zynismus, Hedonismus gesehen, wie wir heute Morgen abschließend gesehen haben. Ja. Weil ich jetzt in Christus wirklich weiß, Gott liebt mich, ich kann diesem Gott vertrauen, muss ich nicht mehr in die Welt gehen und dort nach Erfüllung suchen, die letztendlich diese Leere in meinem Herzen erfüllt. Weil ich weiß, dass ich gerecht stehe vor Gott, muss ich nicht in Zorn meine Hand erheben und einfach aus Aggression mich in Morallosigkeit stürzen. Denn ich weiß, dieser Gott ist ein Gott der Liebe und er ist real in dem, was er in Christus Jesus getan hat. Ja, Jesus ist der Ausweg mit dieser neuen Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Aus all den Wegen, die die Menschen sich suchen, um mit dem Schatten der Vergänglichkeit und des Todes, der über dem ganzen Leben liegt, recht umzugehen. Aber in Jesus Christus eröffnet sich nicht nur eine neue Gerechtigkeit, sondern auch ein neues Ziel. Ich weiß nicht nur, wie ich vor Gott stehe, sondern ich weiß auch, wo ich hingehe. Neues Ziel in Christus, ich weiß, wo ich hingehe. Ich denke, das Problem, was das Buch Prediger darstellt in der Vergänglichkeit, ist, dass ich letztendlich mein Ziel vor Augen verliere, weil nichts unter der Sonne mehr beständig ist und nichts mehr wirklich seinen vollen Wert hat. Wenn wir einfach mal durch das ganze Buch uns durcharbeiten, so sehen wir hier in Kapitel 1, Verse 1 bis 11, die Nichtigkeit des Kreislaufes der Weltgeschichte. In Versen 12 und 18 dann die Nichtigkeit der Weisheit. In Kapitel 2, 1 bis 11, die Nichtigkeit der irdischen Freuden dessen, was das Leben zu bieten hat. Kapitel 2, Verse 12 bis 16, dann die Nichtigkeit der Weisheit. Man stirbt letztendlich wie der Tor. Warum dann überhaupt noch Weisheit suchen? Kapitel 2, Vers 17 bis 23 beschreibt die Nichtigkeit alles Schaffens und aller Bemühungen. Kapitel 3, dann die Nichtigkeit der Einsicht. Ja, letztendlich, ich kann nicht erkennen, was, wann der richtige Zeitpunkt für die richtige Tat ist. Gott alleine kennt die Zeiten. Dann geht's weiter mit der Beschreibung der Nichtigkeit, mein Schicksal kontrollieren zu wollen. Kapitel 4, die Nichtigkeit des Leids in der Welt. Kapitel 5, die Nichtigkeit der Spiritualität, der Geistlichkeit. Kapitel 5, dann weiter die Nichtigkeit allen Reichtums. Und Kapitel 6, dann die Nichtigkeit des Nutzens, den man von seinem Reichtum hat. Man fragt sich, wofür lohnt es sich dann noch zu leben, wenn das alles sinnlos und bedeutungslos ist? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen. Wofür lohnt es sich wirklich für dich zu leben, wenn du einmal ehrlich bist und siehst, wie alles begrenzt ist um dich herum und alles letztendlich dem Verfall verschrieben ist? Was ist dann noch ein Ziel, auf das es sich lohnt hinzuleben? Nun, auch hier sehen wir, dass in unserer Verbundenheit mit Christus sich ein ganz neues Ziel für unser Leben eröffnet. In Römer 8, Vers 28, vielleicht einer der bekanntesten Verse aus diesem Kapitel, vielleicht ein Vers, mit dem wir schon oft auf Grußkarten gesehen haben, wo es heißt, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und gerade aus Frömmigkeit heraus lässt sich das so leicht sagen, ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wird das alles zu deinem Guten dienen. Du musst geistlicher sein und dann wirst du auch das sehen. Aber wie geht dieser Vers weiter? Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Wie wird hier in Vers 29 das große Ziel, was Gott mit den Menschen, denen er neues Leben schenkt, verfolgt? Wie, als was wird dieses Ziel definiert? Ist das, er sie vorherbestimmt hat, Jesus Christus gleich zu werden. Gott verfolgt ein großes Ziel in deinem und meinem Leben, wenn wir wiedergeborene Menschen sind. Und das ist, dass Jesus Christus in dir und in mir Form annimmt. So dass er am letzten Tage der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Lauter kleine Christusse. Ja. Warum bist du ein Christ? Ja, warum bist du nicht ein Jesuist? Ja, warum bist du nicht ein Gottesfürchtiger? Warum bist du ein Christ? Du bist ein kleiner Christus. Ja, so ist dieser Name entstanden. Und das ist das große Ziel, was Gott verfolgt. Dass dort vor seinem Thron sich viele, viele kleine Christusse verfolgen, wo Christus das große Bild ist und wir kleine Abbilder von ihm sind. Aber wie tut er das? Und das bringt uns zurück zu Vers 28. Wir wissen, dass Gott alles, was er zulässt, zum Guten nutzen wird. Die Freuden, die er in deinem Leben schenkt, tragen dazu bei, dass du zu einem kleinen Christus wirst. Aber auch die Schwere in deinem Leben, das, was Gott zulässt, ja, letztendlich die Prüfungen, er will sie gebrauchen, damit Christus in dir Form annimmt. Und ich denke mal, dieses neue Ziel, dass Christus Form annimmt in mir, gibt mir einen ganz neuen Grund zu leben, gibt mir inmitten all der Vergänglichkeit und Hoffnungslosigkeit neuen Mut zu sagen, es lohnt sich zu leben. Und es gibt etwas, was am Ende nicht verkommt und am Ende nicht zu kurz kommt. Und das ist, dass Gott in meinem Leben am Wirken ist und etwas Neues in mir schaffen will. Und ich werde es vielleicht einmal veranschaulichen und veranschauliche das jetzt aus einer Erfahrung heraus, wo ich wünschte, dass ich anders gedacht hätte. Ja? Dieser besagte Chor, mit dem ich durch Europa gereist bin, viele Jahre. Wir haben auch in dem schönen Salzburg angehalten, wobei wir da, glaube ich, keine Konzerte gegeben haben, sondern nur auf der Durchfahrt waren. Es gibt einen sehr interessanten Ort, besonders für Amerikaner, in Salzburg, nämlich in dem Kloster St. Peter, gibt es einen alten Klosterkeller, der sage und beschreibe seit 805 existiert. Man könnte sagen, wahrscheinlich eines der ältesten Restaurants der Welt. Also, jeder Amerikaner findet das sehr cool, ja, in einem Restaurant zu essen, was älter ist als sein eigenes Land. Ja. Und so war das an diesem Abend. Wir waren dort in Salzburg und 27 Studenten. Und jetzt war das große, boah, das einmal zu erleben, essen zu gehen in einem über 1000 Jahre alten Restaurant. Nun, ihr könnt euch vorstellen, zu 27 geht das nicht ganz. Ja, das geht vielleicht, dass sich da 5 Leute, 10 Leute zusammen hingehen, aber man kann da nicht mit 27 erscheinen. Und so waren es nur die coolen Leute, ja, die jetzt hier irgendwie sich in der Gruppe zusammengetan haben und dorthin gegangen sind. Und so ist natürlich in mir die Versuchung groß. Okay, ich bin immerhin derjenige, der heute beim Spaziergang durch Salzburg Ihnen den Tipp gegeben hat. Also wenn es einen gibt, der das Recht hat, jetzt einer von diesen 10 Leuten zu sein, die in dieses Restaurant gehen, dann sollte ich es natürlich sein. Ja, die Versuchung ist groß. Und ich habe sicherlich an diesem Abend damit gerungen. Letztendlich bin ich dann nicht mit Ihnen gegangen, sondern bin mit einer Gruppe gegangen, die hier auf die Festung Hohensalzburg gegangen ist. Und letztendlich war das eher die Truppe von den langweiligen Leuten in diesem Chor. Nicht unbedingt die spannendste Art und Weise, meinen Abend zu verbringen. Und gerade wenn wir ja davon reden, ja einfach etwas zu erleben, was uns Erfüllung gibt und was Freude bringt und wo wir uns voll dann auf Facebook posten können, ja, das und das habe ich gemacht, ja, war das sicherlich das Schlechteste, was ich an diesem Abend hätte machen können. Ja, wie gesagt, ich rede einfach mal sehr ehrlich. Ja, aber es war sehr interessant. An diesem Abend, wir saßen dort, nachdem wir da auf der Festung angekommen sind und wir saßen, wir schauten uns den Sonnenuntergang über Salzburg an und plauderten ein bisschen und inmitten dieser Runde fingen wir dann auch davon da an, Zeugnis zu geben, ja, wie Gott in unserem Leben am Wirken ist und was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich habe dann diesen Abend vergessen und habe nicht viel darüber mehr nachgedacht, aber am allerletzten Abend, kurz an dem Abend, bevor dann der Chor nach Amerika zurückgereist ist, hatten wir einen Abend, wo wir Zeugnis gegeben haben. Wir waren in Zermatt und dort auf einer Wiese hat jeder Student einfach gesagt, was war der Highlight dieses Sommers? Was habe ich mit Gott erlebt auf dieser Tournee? Und ich erinnere, dass ein junger Mann an diesem Abend hier aufgestanden ist und ein Zeugnis gegeben hat und gesagt, ich habe während dieser Chorreise erlebt, was wahre Freundschaft ist und wie kostbar Gemeinschaft mit anderen Christen ist und wie erbaulich. Er sagt, ja, an dem Abend, als wir auf der Festung in Salzburg waren, ja, wie wir dort einfach Zeugnis gegeben haben und miteinander geredet haben und das Interesse, was wir aneinander hatten. Das ist etwas, wo ich wirklich geschmeckt habe, wie wunderbar, wie kostbar doch das ist, was wir als Christen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich mir an diesem Abend einen Kopf gefasst habe und sage, Kai, was für ein Trottel kannst du eigentlich sein? So etwas zu hören, dass hier jemand das Wunderbare, die wunderbare Gemeinschaft unter Christen erfährt, das ist doch etwas viel Größeres und viel Herrlicheres, als in einem 1000 Jahre alten Restaurant essen zu gehen. Ja? Was sicherlich an diesem Abend ein nicht perfekter Abend gewesen wäre, ja, da nichts in diesem Leben perfekt ist, so wäre das auch kein perfekter Restaurantbesuch gewesen. Aber hier, das zu hören, ja, und ihr seht letztendlich, es gibt etwas viel Größeres, nämlich, dass Christus in mir geschaffen wird, dass ich dadurch, wie ich mein Leben lebe, auch Christus in anderen geschaffen wird. Das war eine große Lehre für mich an diesem Abend, dass ich mir gesagt habe, es ist viel größer als alles, was das Leben zu bieten hat, ist letztendlich, dass Gott in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen am Wirken ist. Es war eine Ermahnung an mich an diesem Abend. Ein ganz neues Ziel, was sich in Christus eröffnet. Und ihr seht hier, dieses, dass ich als Werkzeug Gottes gebraucht werde, dass jemand anderes die Liebe und die Kostbarkeit der Gemeinschaft unter Christen erlebt. Dass Christus in mir Form annimmt und in anderen Form annimmt, das ist etwas, was nicht vergeht. Das ist etwas, was nicht am Ende leer ausgeht. Das ist etwas, was ich mitnehmen werde in den Himmel. Ein neues Ziel, was sich in Christus definiert. Eine neue Gerechtigkeit, die ich in Christus habe. Eine neue Ziel in Christus Jesus. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Eine neue Sicherheit in Christus. Ich weiß mich geborgen. Nun, das Problem der Vergänglichkeit, die in Prediger beschrieben wird, ist, dass ich das Übel vermeiden will und das Gute mir sichern will. Wobei mir wirklich der Einblick dazu fehlt, zu wissen, was ist denn nun gut für mich und was ist ein Übel für mich. So lesen wir hier noch einmal im Prediger 8. Ich habe versucht, zur Erkenntnis der Weisheit zu gelangen und alles, was auf der Erde geschieht, zu beobachten. Aber selbst wenn sich der Mensch Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, wird er nie alles nachvollziehen können, was Gott auf dieser Erde tut. Wir können es nicht nachvollziehen. Wie sehr er sich bemüht, wie sehr er forscht, er wird es nicht ergründen. Nicht einmal der weiseste Mensch kann es verstehen, selbst wenn er es behauptet. Wir können es nicht nachvollziehen, was jetzt gut und was nicht gut ist für mich. Was seht ihr auf diesem Bild? Einige von euch sehen einen alten Mann, ja, mit grauen, fließenden Haaren und an der Nase und einem Auge und großen Augenbrauen. Und dann guckt ihr noch einmal hin und ihr seht stattdessen einen Mexikaner mit einem Sombrero, der an einem Fluss entlang reitet, an einer Frau, die dort auf einem gelben Tuch eingehüllt auf dem Boden liegt. Ja. Oder was sehen wir hier? Wir sehen ein Gesicht und dann schauen wir näher hin und wir sehen einen Schmetterling, der in eine Blume hineinfliegt. Ja, die Konturen, ja. Das ist unser Leben. Wir können nicht wirklich nachvollziehen, was Gott tut. Wir können nicht wirklich die Konturen des Lebens recht ziehen und so fehlt es uns an Einblick. Aber ich denke, in dem neuen Leben, was wir in Christus haben, und das ist sehr ähnlich jetzt wie unser erster Punkt, den wir heute Abend betrachtet haben, die neue Gerechtigkeit in Christus. Ja, wir kommen noch einmal zu Römer 8 zurück, Vers 28. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Ja, wir sehen hier, in Christus sehen wir die Geborgenheit, die Sicherheit. Gott meint es wohl mit mir. Und ich bin in seiner Hand und ich bin angenommen in seiner Hand. Und Gott verfolgt ein großartiges Ziel in meinem Leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon von dem Nick Vujicic gehört hat. Ich weiß nicht mal, wie man seinen Namen ausspricht. Ja, ein Australier, der hier ohne Arme und Beine geboren wurde. Und sicherlich am Anfang seines Lebens die Eltern sich gefragt haben, wie kann Gott so etwas Schreckliches zulassen? Ja, aber der Nick ist aufgewachsen eigentlich als ein gesunder Junge. Ja, ist zur Schule gegangen und hat eigentlich gelebt wie alle anderen, bloß dass er eben ohne Arme und Beine auskommen musste. Und sicherlich fragt man sich in dem Leben dieses jungen Mannes, wie soll das zu dem Besten mitwirken, als jemanden, der nach Gottes Vorsatz berufen ist. Ja, wir fragen uns, wie kann das der Segen Gottes sein? Aber Nick reist durch die ganze Welt und verkündigt die Botschaft Jesu Christi und verkündigt letztendlich die Größe Gottes. Ich habe seine Biografie nicht gelesen, habe das nur mal als Anekdote gehört. Aber sehr wohl, durch ihn werden viele Menschen gesegnet. Wir sehen hier ein Beispiel dafür, ja, dass meine Umstände nicht definieren, wie Gott mich sieht. Nein, ich kann mich geborgen wissen in der Hand Gottes. Und sicherlich, diese drei Punkte, die wir heute Abend betrachtet haben, diese neue Gerechtigkeit, dieses neue Ziel, diese neue Sicherheit im Einssein mit Christus, fließen alle irgendwo zusammen. Aber ich denke, hier sagt Paulus ganz richtig in Römer 8, haben wir eine Form, eine Antwort darauf, wie der Schatten der Vergänglichkeit gehoben wird. Wie letztendlich plötzlich unser Leben zurückkommt zu Gott, unser Leben letztendlich ein neues Ziel hat und wir bei all den Rückschlägen, bei aller Schwere des Lebens doch die Geborgenheit in Gottes Hand erfahren, weil wir wissen, dass wir in Christus Jesus sind. Und so ist diese Erstlingsgabe, die wir als Nachfolger Christi erfahren haben, eine weitere Antwort auf, wie wir inmitten einer Welt, die von Vergänglichkeit und von Tod gezeichnet ist, leben können. Und so haben wir heute Morgen die Gottesfurcht als Antwort gesehen, heute Abend das Einssein mit Christus und morgen wird es die Hoffnung eines neuen Himmels, einer neuen Erde sein, die wir morgen früh dann betrachten wollen. Amen.